Hallo und herzlich willkommen zurück bei Mildly Interesting, dem leicht interessanten Wissenschaftspodcast. Ich bin Caro.
Und ich bin Sam.
Und wir sind wieder zurück aus der Sommerpause. Wow.
Wow.
Ich hoffe, ihr habt uns vermisst. Fragezeichen?
Bestimmt. Ja, Caro, erzähl, was machst du?
Physik studieren immer noch, tragischerweise. Nächste Woche fängt Quantenmechanik an und ich habe sehr viel Angst. Aber es wird funky fresh.
Funky fresh. Und ich studiere Biologie, obwohl ich keinen einzigen Biokurs habe. Mein Thema wurde inspiriert von Manu. Hi Manu, what's up? Der immer eine Antwort auf die Frage hat, erzähl mir was Interessantes. Und einmal habe ich ihn gefragt, erzähl mir was Interessantes. Und er hat mir über Kugelblitze erzählt.
Cool.
Erstmal so eine grobe Frage. Was sind Kugelblitze? Allein das ist schon eine Frage, wo sich Leute streiten. Was ist das? Aber beschrieben wurde es mehr oder weniger als eine in sich geschlossene, stark leuchtende, runde Masse, die sich ohne ersichtlichen Einfluss von außen bewegt.
Von Blitzen? Oder einfach...
Es ist was leuchtet.
Okay.
Das grundsätzliche Ding ist, man weiß gar nicht, ob sie wirklich existieren.
Und wie kommt man dann darauf?
Du kannst dir das ein bisschen vorstellen wie so Bigfoot oder so.
Ach so, ja.
Eins von den drei Papers, die ich drüber gelesen habe, alle Papers haben darüber geredet, waren Ansammlungen von Augenzeugenberichten. Das Ding ist nämlich, dass mit noch keinem modernen, so haben die das genannt, das eine Paper war von 1980 und da haben sie modern gesagt, also modern. Mit keinem modernen Messungsgerät wurde das Ding jemals gemessen. Und es ist halt wirklich immer noch ein Streitpunkt, ob es das überhaupt gibt. Genau, also das eine Paper, was ich gelesen habe, war tatsächlich, das ist von W.J. Humphreys. Der hat 280 verschiedene Augenzeugenberichte genommen und kategorisiert, um zu gucken, ob er damit herausfinden kann, was es ist und ob die konsistent in sich genug sind, dass sie darauf hinweisen, dass es sowas überhaupt gibt.
Mhm.
Oder ob das mehr so Alien-Entführung ist. Einerseits hat er ein paar Sachen gefunden, die relativ einheitlich waren, Sachen wie Größe und wie sich bewegt, waren Sachen, die relativ konsistent waren. Andererseits gab es auch Sachen, die komplett anders waren, wie zum Beispiel die Farbe. Das Ding ist halt, man kann halt von Augenzeugenberichten, kann man ja an sich erstmal nichts rausfinden, auch wenn die von reputableren Menschen sind. Also das ist auch so ein Ding, dass die Leute, die dafür sind, dass es Kugelblitze gibt, die sagen dann, ja, aber das kommt ja nicht von irgendwem, sondern auch Physiker und Wissenschaftler haben das mal beobachtet und haben darüber geredet, was ja an sich nichts bedeutet, weil es ja nur ein Augenzeugenbericht ist. Und nur weil jemand einen höheren Ausbildungsschluss hat, heißt es ja nicht, dass der besser ist in einer Stresssituation, was als das zu erkennen, was es ist. Und Humphreys selbst ist am Ende von seinem Paper relativ skeptisch und ist so, ich weiß nicht, ob es das gibt und ich weiß nicht, ob das was Einheitliches ist. Während andere sehr positiv sind und sagen so, ja, natürlich gibt's das und wir müssen es nur rausfinden, was es ist und dann können wir auch beschreiben, was es ist. Und dafür haben sie verschiedene Theorien gemacht. Der eine ist, dass das eben wirklich nur ein Blitz ist, also eine Art von Ladungsunterschied, der natürlich selten auftritt, wegen Gewitter. Was dagegen spricht, ist zum Beispiel, dass es auch Berichte gibt von Kugelblitzen, die einfach an ganz normalen Tagen passiert sind. Was anderes ist, dass das eine Konzentration von geladenen Ionen ist oder dass das einfach eine Sphäre aus Plasma ist. Das letzte, was eine Theorie war und ist auch die Theorie, die dieser Humphreys auch aufgestellt hat, ist, es gibt was, das heißt St. Elmo's Feuer.
Damn, das hört sich an wie so ein Attack in so einem Fantasy-Game, wo man so einen Zauberer spielt.
Es ist ganz ehrlich ein bisschen so ein Piratending, was total cool ist.
Oh, krass.
Weil das tritt auf, auch kurz bevor oder während Gewittern. Vor allem bei Sachen, die zylinderförmig sind. Und das heißt, bei Schiffsmasten ist das aufgetreten. Da ist ein Leuchten an den Enden von diesen Masten. Und es kommt daher, dass sich die Atmosphäre ja auflädt und dann ionisiert sich die Luft um diesen Mast herum. Und dann ganz am Ende, Da wird es dann entladen und dann gibt es diese Farbreaktion oder diese Lichtreaktion.
Ah, krass.
Genau, weil sich das dann so drumherum dreht und dann ganz oben sprüht es dann so raus praktisch. Bei Seefahrern früher war das immer ein Anzeichen, vielleicht kommt hier bald ein Blitz.
Okay.
Ohne dass sie verstanden haben, natürlich, dass das irgendwas mit Atmosphäre oder so ist, war das auf jeden Fall ein gutes Omen oder ein, ein Engel, der nach dir guckt oder sowas.
Mhm.
Und Theorie ist halt, dass das einfach nur eine Art davon, von diesem St. Elmos Feuer ist und dass die Leute das einfach ein bisschen falsch gesehen haben, beziehungsweise die Erzählungen, die nicht reinpassen, vielleicht dann doch irgendwie nochmal was anderes sind oder Illusionen oder nur erfunden.
Mhm.
Genau, das ist eigentlich schon alles, was ich über Kugelblitze habe. Ich habe gar nicht so viel. Aber St. Elmos Feuer ist sehr cool. Generell ist es sehr krass, dass ich komme mir so vor, als würden wir so im Mittelalter oder so leben, wo es so ist, so Kugelblitze, wir wissen nicht, ob es sie gibt. So, wir wissen es einfach nicht.
Mhm.
Ich finde es richtig wild. Weißt du, ich wohne in so einer Hexenhütte irgendwo und ich bin so der verrückte alte Wissenschaftler und dann kommt jemand rein mit einem kleinen, so einem Papier, so einem Pergament und kommt so rein und sagt, der Schmied von der Schmiederstraße hat eine Lichtveränderung gesehen. So in ganz komischem Deutsch. Ich habe keine Ahnung, wie die da damals geredet haben. Schnell, finde heraus. Und dann gehst du da hin und dann sagst du so, ich habe das gesehen. Und du so, na dann. Ich erkläre das nun für den Kugelblitzer. Und dann gehst du wieder zurück zu deiner Hexenhütte so. Weil du nichts machen kannst, weil du halt nicht weißt, was passiert ist. Keine Ahnung, ich find's weird, dass man das einfach nicht weiß.
Oh.
Das macht mich nervös. Naja, so ist das Leben.
Ja, so ist es.
Das ist mein Thema.
Gar keine Überleitung.
Überleitung.
Und zwar habe ich heute ein News-Thema. Und zwar geht's um eine neue Studie, die so neu ist, dass sie noch gar nicht veröffentlicht ist.
Oh shit.
Wir erinnern uns zurück. Bevor eine Studie in einem wissenschaftlichen Journal veröffentlicht wird, muss man ja das in einem Peer Review nochmal reviewen. Also WissenschaftlerInnen müssen da nochmal drüber gucken, ob das auch okay ist. Und dann die anderen WissenschaftlerInnen mit Feedback schonungslos zerreißen, wie man das mal so kennt.
Falsch, scheiße, dumm, kacke, ja. neu schreiben, alles scheiße, mach neu.
In etwa so.
Mhm.
Und das ist auch gut, dass man das macht, weil dann wird eine Studie von unabhängigen Leuten auf Fehler geprüft, sowohl in den Methoden, auch in den eigentlichen Daten. Analyse der Funde etc. pp. Es macht ziemlich Sinn, das zu machen. Aber es gibt auch in der Wissenschaft sogenannte Preprints.
Mhm.
Und das sind so Vorveröffentlichungen. Das heißt, man veröffentlicht etwas, bevor das Peer Review abgeschlossen wird, damit die Forschung sich verschnellert. Es hat natürlich dann das Problem, dass manchmal Sachen veröffentlicht werden, die Bullshit sind.
Mhm.
Besonders bei so dringlichen Fragen ist das zum Beispiel praktisch. Also zum Beispiel hat man das auch viel in der Corona-Krise am Anfang gemacht, weil, ja, dringliche Situation, man sucht nach Antworten. Aber natürlich, wenn Laien das dann anguckt, dann ist es natürlich schon irgendwo gefährlich, da sich Missinformationen verbreiten könnten oder Leute irgendwas in der Studie sehen. Ah ja, 10 Paracetamol helfen gegen Corona und dann frisst du die und hast dich vergiftet oder so. Ich weiß gar nicht, ob 10 reichen,
echt
aber
nicht.
Auf jeden Fall wisst ihr, was ich meine.
Mhm.
Das ist auch so ein Preprint, was ich hier habe. Aber anders als bei der Corona-Krise ist es jetzt auch nicht so schlimm, wenn dieses Thema falsch ist. Denn es geht um eine ganz neue Studie vom August 2021, wo es um ein Verhalten von Oktopoden geht oder Oktopussen oder echte Kraken, wie man sie auch nennt. Da haben sie nämlich gefunden, dass die manchmal Objekte nacheinander schmeißen. Zum Beispiel Algen, Muscheln oder Schluff. Das nennt man auch Silt, geologisch.
Oh, ich weiß, was Silt ist.
Ja, das ist ja eigentlich
eine Insel.
Nee, das ist basically feiner Sand vom Meeresboden. Das Verhalten an sich, das sie schmeißen, das kennt man schon länger. 2015 hat der gleiche Forscher, der das rausgefunden hat, und zwar Peter Godfrey Smith und sein Team von der University of Sydney, die haben da schon mal die Oktopoden gefilmt, und zwar bei einer australischen Bucht namens Jervis Bay.
Mhm.
Dort hat man schon mal gesehen, dass ein Oktopus einen anderen Oktopus abgeworfen hat, aber man war sich echt nicht sicher, machen die das jetzt extra oder war das ein Versehen?
Mhm.
Das Werfen an sich ist auch eh nichts Neues, denn die benutzen das schon mal zum Beispiel, um Reste von Essen wegzuschmeißen, einfach so, will ich nicht mehr, weg damit. Oder bei ihrem Bau Reste wegzuschmeißen oder zu bauen, weil die leben ja an so Bauen im Meer.
Die machen Frühjahrsputz, alles muss raus.
Genau, etwa so. Ein Oktopus nimmt dann das Objekt auf seinen Arm, also seinen Tentakel. Mhm. Die haben so ein Trichterorgan, da können sie Wasser rausstoßen. Mhm. Und dann bilden sie damit einen Wasserjet und das Objekt fliegt durch die Gegend. Also die werfen das nicht so im Sinne von, dass sie etwas nehmen und dann werfen, sondern sie stoßen es so weg. Ja, das geht dann mehrere Körperlängen durch den Ozean. Das Trichterorgan bei den Oktopussen oder Oktopoden wird auch zur Atmung benutzt oder zur Fortbewegung, wo sie dann so den Rückstoß von dem Wasser benutzen, um dann so sich schnell nach vorne zu pushen. Ja, und da hat man halt zum Beispiel oft beobachtet, dass weibliche Oktopoden die männlichen abwerfen, wenn sie ja gestört werden. Zum Beispiel
Gaslight Girlboss.
Genau. Einen bestimmten weiblichen Oktopus hat man zum Beispiel dabei beobachtet, dass sie so zu 10 verschiedenen Zeitpunkten ein anderes Männchen abgeworfen hat, und zwar mit Sylt. Der männliche Oktopus hat sich jedes Mal versucht, mit ihr zu paaren. Die hatte offensichtlich keinen Bock und dann, bam, gab es 5-mal auf die Fresse. Sie hat nämlich 5-mal getroffen. Das Männchen hat auch teilweise versucht auszuweichen, teilweise hat es auch geklappt. Der kannte das Verhalten anscheinend schon. Ja, und man könnte sich jetzt fragen, was ist daran so besonders? Dieses Werfverhalten ist tatsächlich sehr selten bei Tieren. Es ist auch eine Art von Werkzeugnutzung. Und falls sich jemand nochmal an die Venere-Affen erinnert, eine Zeit lang dachte man ja, dass Werkzeugnutzung nur von Menschen gemacht wird und dass das so unser Special-Ding ist, aber anscheinend ist das nicht so. Dass es tatsächlich Tiere gibt, die extra einen Artgenossen abwerfen, das ist sehr wenig bekannt, eigentlich nur bei Primaten und bei uns und jetzt auch bei Oktopoden. Man kennt es nur, dass viele Tiere zum Beispiel ihre Fressfeinde oder ihre Beute abwerfen. Das machen zum Beispiel Elefanten, Mangusten, das ist diese Übergruppe von Erdmännchen zum Beispiel.
Oh, das ist aber bestimmt voll süß, wenn die sich gegenseitig abwerfen.
Ja.
Oder halt andere Leute abwerfen.
Ja, und Vögeln gesehen. Mhm. Das aber oft nur in Gefangenschaft oder wenn die halt irgendwie mit Menschen zu tun haben öfter. Was aber auch krass ist, dass die Eisbären das anscheinend benutzen, indem sie Steine von Klippen schmeißen für Walrosse, also um die zu erwischen.
Wow.
Das ist nämlich die Studie, die vorher rauskam und da haben sie dann gedacht, ah ja, dann machen wir jetzt unsere Studie als Preprint, weil das anscheinend gerade ein Thema ist in der Wissenschaft. Und das sind nicht alle Beispiele, aber ein paar Arten machen das auch halt. Aber was ich ziemlich geil fand, also normalerweise machen die das ja mit diesem Wasserjet, aber einmal haben sie auch gesehen, dass ein Oktopus eine Muschel wie so ein Frisbee geworfen hat. Das finde ich richtig cool.
Das ist halt irgendwie auch voll süß so.
Ja, ich habe irgendwie Lust, das zu malen, so Frisbee spielende Oktopoden.
Du kannst ja unser Logo malen und du bist der Oktopus und ich bin ein Eisbär.
Ein Kugelblitz.
Ich bin ein Kugelblitz.
Gibt es dich wirklich, Sam? Habe ich mich dir nur ausgedacht, damit ich einen Wissenschaftspodcast haben kann?
Das ist doch jedes Mal die Frage, ist es nicht wahrscheinlicher, dass es nur unser eigenes Bewusstsein gibt und sonst niemanden, weißt du? Ja,
wir sind alle an eine Maschine angeschlossen oder so.
Ja, Matrix.
Anyway, Oktopoden, was ich auch noch lustiger fand, manchmal gibt es auch Kollateralschäden bei dieser Verhaltensweise, denn es wurden ab und zu unschuldige Passanten getroffen, zum Beispiel Fische, aber auch das Kamerastativ der Forscher.
Damn.
Es scheint aber nicht mit Absicht gewesen zu sein. Man hat aber auch gesehen, dass ein männlicher Oktopus zum Beispiel nach intensiven sozialen Interaktionen sich aufgeregt hat und dann aus sozusagen Wut einfach random irgendwelche Sachen ins Nirgendwo geworfen hat und dann auch die Farbe gewechselt hat. Und ja, man nimmt halt wirklich an, dass er das aus Frustration gemacht hat, nachdem er von einem Weibchen abgelehnt wurde zum Beispiel.
Das ist das Äquivalent zu so einem Teenager, der so ein Loch in die Wand schlägt.
Ja, genau.
Und dann so, da habe ich mal in die Wand geschlagen. Das ist überhaupt keine rote Flagge oder so. Alles cool, ich bin richtig cool, Mann.
Und ja, auch das mit den Farben wechseln, das machen die ja schon mal, um andere Oktopoden zu bedrohen. Dann werden die zum Beispiel dunklere Farben und bäumen sich so auf. Und hellere Farben bedeuten dann oft, dass sich jemand zurückzieht, Also so richtig Beta-Mail-mäßig. Naja, auf jeden Fall hat man aber auch schon gesehen in dem Kontext, dass wenn die sich aufbäumen, dass sie schon mal zu einer höheren Stelle auf den Meeresgrund gehen, um dann halt noch größer zu wirken. Das fand ich halt total lustig im Sinne von so, Anakin, I have the high ground.
I hate sand.
Deswegen schmeiße ich jetzt ja, damit nach dir. Auf jeden Fall ist es aber anscheinend nicht so eine Art Kampfverhalten, denn man hat es zum Beispiel noch nicht beobachtet, wie ein Oktopus, der beworfen wurde, zurückgeworfen hat direkt danach. Also anscheinend machen wir es halt einfach mal so. Ja, und das war schon mein Thema über diese neue Studie. Ich finde es sehr lustig. Ich habe tatsächlich auch keine Videos dazu gefunden, weil es halt auch so neu ist.
Mhm.
Aber auf der Studie gibt es Bilder, wie die halt diesen Wasserjet rausstoßen aus sich. Ja, und das ist mein Thema und ich finde es total lustig.
Ich bin ein Fan.
Ja, Oktopoden auch ziemlich coole Tiere einfach. Ich finde diese Tentakel und so, das sieht einfach so cool aus. Ich habe auch schon Videos gesehen, wie Oktopoden Fische boxen mit ihren Tentakeln. Aber ich weiß auch nicht, warum die das tun. Das war nicht Teil der Recherche. Gut, dann sind wir eigentlich schon wieder fertig.
Das war eine Folge, die war sehr quick and easy.
Ich hoffe, ihr freut euch, dass wir wieder zurück sind. Es könnte sein, dass noch bei iTunes die Folgen ein bisschen durcheinander sind. Das war mein Fehler. Sorry.
Caro, meine Güte.
Ja, dann hören wir uns jetzt wieder nächste Woche mit coolen Science Facts.
Coole Science Facts.
Aber wir haben noch gar nicht gesagt, was haben wir heute gelernt,
Sam? Oh, was haben wir heute gelernt? Heute haben wir gelernt über Kugelblitze und ob es sie gibt oder nicht.
Und St. Elmus Feuer.
Und wir haben gelernt über eine Art von sozialem Verhalten von Oktopoden, wo sie Sachen nacheinander werfen.
Ah, soziales Verhalten. Das war eine sehr schnelle Folge.
Aber wir kommen wieder in den Flow und dann geht's richtig ab.
Ja, richtig ab.
Richtig ab.
Dann ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Bye.
Arrivederci.